Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Stellt ihr euch auch manchmal die Frage, wie Hans-Jürgen Bartsch, lohnt es sich, für die Entwicklungshilfe zu spenden? Egal ob für ein Patenkind in Afrika bei einer Dürrekatastrophe oder für den Bau eines Brunnens in einem Dorf. Naja, wie immer braucht der Hörsaal jetzt fast eine Stunde, um die Antwort darauf zu finden.
Den Islamisten ging es von Anfang an um die Übernahme des Staatsapparats. Hauptopfer dieses Vertrauensverlustes war fortan der Demokratiegedanke.
Wenn man die Ursachen eines Problems nicht erkannt hat, kann man das Problem nicht lösen.
Nur das Regime verfügt über das Monopol zu wissen, was Ägypten wirklich gut tut.
Die Bevölkerung muss von der Hand in den Mund leben. Die haben keinen Job und perspektivisch ist, es wird immer schlimmer.
Wirtschaftliche Zusammenarbeit, Potenziale und Perspektiven, was Afrika wirklich hilft, hat die Ägypterin und Politikwissenschaftlerin Salua Nur von der Freien Universität ihren Vortrag genannt. Und sie hält in der Tat die Entwicklungszusammenarbeit oder gar die Entwicklungspartnerschaft, wie sie neudeutsch heißt, für grundlegend richtig. Was dann jedoch kommt, ist ein ewig langgezogenes Aber. Was haben Jahrzehnte der Hilfe für Afrika eigentlich bewirkt und wie sollte es am besten weitergehen? Fragt sie gleich mit großer Begeisterung und Liebe für den Kontinent, auf dem sie lange gelebt und mit dem sie lange gelitten hat, wie sie gleich berichten wird. Gesprochen hat sie auf einer Veranstaltung der Berliner Akademie für weiterbildende Studien in Zusammenarbeit mit der Freien Universität am 1. September 2018.
In einem Teil möchte ich Ihnen erklären, warum das Instrumentarium der Entwicklungshilfe, was auf diesem besagten Paradigma, Grundparadigma basiert, warum das nicht gegriffen hat. Die zentrale Erklärung ist, wenn man die Ursachen eines Problems nicht erkannt hat, kann man das Problem nicht lösen. Und die zentrale Hypothese in diesem Vortrag ist, bei der Benutzung dieses Paradigmas für die Interpretation dessen, was in Afrika passiert, um darauf aufbauend Entwicklungsstrategien zu fahren, enthält Defizite und kritikwürdige Elemente. Und ich spreche Sie an als jemand, der nicht nur in Afrika gearbeitet hat, sondern an Afrika gelitten hat und mit Afrikanern sehr schlimme Verhältnisse ertragen hat für viele Jahre. Und mein Appell ist, wenn wir mit diesem Vortrag fertig sind und ich habe ein bisschen erklärt, was ich sagen wollte, mein Appell geht in diese Richtung, dass Sie hier, ob jung oder älter, dass Sie verstehen, dass Sie eine Rolle spielen im Geschehen. Weil jeder an dem Platz, wo er ist, durch sein Tun und Nichtstun das Geschehen beeinflusst. Gut, ich sage es in einem Satz so einleitend. Das Kernproblem afrikanischer Länder hat zwei Dimensionen und das behalten Sie bitte im Hinterkopf jetzt in dem Folgenden. Eine Dimension ist, in diesen Systemen, Wirtschaftssystemen oder in diesen Ländern, wird weniger produziert, als der Konsumbedarf es erfordert. Ja? Die Produktion ist geringer als der Konsum. Warum, werden wir gleich sehen. Die zweite Dimension dieser Problematik, die man mit Hilfe von guten Zureden oder Konzepte wie das neue Afrika-Konzept oder so nicht lösen kann, das ist das totale Ungleichgewicht zwischen der herrschenden politischen Klasse in diesen Ländern und einer nicht organisierten Bevölkerung. Eine Bevölkerung in den meisten afrikanischen Ländern, sogar da, wo sie die großen Demokratieindexe hören mit Statistiken über Wahlen und Pressefreiheit und Bekämpfung von Korruption aller Transparency International und so weiter. Eine Sache steht fest, in diesen Ländern besteht das politische System aus einer Klasse von Politikern oder politischen Aktivisten, die nenne ich Nomenklatura, und die Nomenklatura schließt ein, sowohl die Parteien, in der Regel sind es irgendwie, wenn ich sage Kongo, dann sind es 441 Parteien, die irgendwie konkurrieren um Sitze im Parlament, oder jeder dieser Parteien, der will der Chefpräsident werden. Also so, und diese Nomenklatura beinhaltet, es gibt die herrschenden Parteien, die die Macht haben, und eine Gruppe von Parteien im jeweiligen Land, und das ist wirklich nachweislich, ich mache jetzt keine Propaganda oder so, die nennen sich Opposition. So, und dann gibt es die formal demokratischen Wahlen für eine repräsentative Demokratie, für die es alle Grundlagen, sozial, wirtschaftlich, politisch, psychisch, kulturell, fehlen an der Basis, aber das haben die mächtigen Partnerländer so gewollt. Good Governance bedeutet Wahlen, und mit den Wahlen gehen einher, dass dann die herrschenden Parteien möglicherweise ihren Platz mit den Oppositionellen wechseln, austauschen, und dann bei den nächsten Wahlen kommen wieder die Oppositionelle dran. Aber es ist immer eine herrschende Klasse mit Interessen, die kann man nachvollziehen und auch nachweisen, Interesse an der Ausübung der Macht, weil die Ausübung der Macht damit einhergeht, dass man die Ressourcen des Landes ausrauben kann. Im Durchschnitt werden Sie das finden. Es gibt natürlich, und ich bitte Sie auch bei allen meinen Aussagen, immer diesen cum grano salis zu nehmen. Das heißt, es gibt bei allem, was ich sage, natürlich auch Ausnahmen und gute Ausnahmen. Ja, man weiß zum Beispiel in Botswana, in Ghana, die Seychellen. Also es gibt Punkte auf der afrikanischen Landkarte, wo man sagen kann, oh doch, das System funktioniert dort und es gibt Kontrollmechanismen und Gewaltenteilung und so weiter. Aber in der Regel nicht. In der Regel, in den meisten afrikanischen Ländern, haben wir eine Nomenklatura bestehend aus Herrscher, politischen Klasse und Opposition, und die machen ein Wechselspiel durch die Wahlen, aber das hat mit der Vertretung der Interessen der Bevölkerung auch an einer Überwindung des Status quo überhaupt nichts zu tun. Auf der anderen Seite haben sie eine Bevölkerung, die auch im Durchschnitt mehrheitlich so verarmt ist, dass sie überhaupt keine Spielräume hat, weder intellektuell noch physisch oder so, um sich an gemeinschaftliche Prozesse oder am politischen Geschehen zu beteiligen. Und deshalb sind die Kräfte der Bevölkerung gebunden in Seilschaften, in Korruptionsmechanismen, wo man einfach über Stammeszugehörigkeit oder familiäre Beziehungen und so weiter einfach Anhänger hat für eine Partei. Jedenfalls halten Sie fest, das sind die zwei Grundprobleme afrikanischer Länder, warum diese Erscheinung da ist, dass seit 60 Jahren Milliarden eingespeist werden in diese Systeme und es zu keiner Lösung der sogenannten Entwicklungsprobleme kommt. Einmal mehr Konsum als Produktion, und das andere, das totale Ungleichgewicht der politischen Kräfte. Es gibt eine Macht in diesen Ländern, aber es gibt keine Gegenmacht. Und die Macht in diesen Ländern ist die politische Klasse mit Unterstützung von Alliierten, die von externen Sphären kommen und Interessen haben, lokal, wie große multinationale Konzerne, oder man muss von Fall zu Fall sehen, welches Interesse, welche Großmacht an welcher Region oder an welchem Land hat, weil die spielen dann auch eine Rolle bei der Beeinflussung des Geschehens. So, wie funktioniert ein sogenanntes integriertes System wie in einem Industrieland? Wir fangen immer mit der Wirtschaft an, mit dem Wirtschaftsgeschehen. Ja? Sie haben in der Wirtschaft eines Industrielandes einen Mechanismus, der geht über Investitionen, Produktion, Realisierung eines Produktionszyklus durch Absatz von dem, was man produziert hat oder die Dienstleistungen, plus einen Surplus, das heißt eine Mehrmenge, jedes Mal, wenn man investiert und produziert und verkauft, gibt es Gewinne und eine Menge, die man als Surplus bezeichnen kann. Das heißt, man gewinnt so viel durch die Produktion, dass man wieder investieren kann und ein neuer Zyklus entstehen kann und mit neuem Surplus. Und das ist der Prozess des Wachstums. Und was passiert mit dieser Menge? Diese Menge benutzt man, indem man Steuergelder bezahlt zur Unterhaltung des politischen Systems. Ja? Das heißt, mit Hilfe der Steuereinnahmen kann das politische System in Funktion gehalten werden. Ja? Die Gerichtsbarkeit, die Gehälter im Staat, das Parlament, also alles, was man an Ausgaben braucht, um das politische System aufrechtzuerhalten, mit Funktionen der inneren Stabilität und der inneren Sicherheit. Interessant ist dann auch, was mit diesen Steuergeldern im Bereich der Außenpolitik gemacht wird, weil mit der Außenpolitik, da bezahlt man nicht nur die Gehälter der Diplomaten oder so, sondern das fließt auch in Form von bilateraler und multilateraler Entwicklungszusammenarbeit in Richtung auf Entwicklungsländer oder die Länder des globalen Südens. Abgesehen natürlich von die Außenpolitik enthält alles, was man finanzieren muss an Verteidigungsaufgaben oder an Rüstung. Das wird alles finanziert durch Werte, die abgeschöpft werden aus dem Wirtschaftsprozess. So, der Staat hat nicht nur außenpolitische Aufgaben, die einfach sehr viel Mittel schlucken, und auch Innenpolitik, damit alles in Funktion bleibt, sondern der Staat investiert auch in die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft. Damit die Wirtschaft funktionieren kann, muss Infrastruktur hin. Und zwar gigantische, wenn der Staat die Rahmenbedingungen nicht schafft. Und die Rahmenbedingungen sind natürlich Infrastruktur, aber auch eine Rechtsordnung und Sicherheit für Investoren und alles, was zu den Rahmenbedingungen zur Stabilisierung des Produktionsprozesses notwendig ist. So, der Staat hat aber auch andere Aufgaben gegenüber der Gesellschaft, ja? Und das sind die sogenannten sozialen Dienstleistungen. Ja? Das heißt, der Staat muss die Gesellschaft mit Bildung und mit Gesundheitsversorgung und mit sauberem Wasser und alles, was gebraucht wird, um menschliches Zusammenleben in einer Gesellschaft zu ermöglichen. Die Gesellschaft bekommt jetzt vom Staat Ausbildung und Bildung plus Gesundheit. Und das bedeutet, die Menschen, die in der Gesellschaft leben, die sind darauf vorbereitet, um einen Input in die Wirtschaft zu geben. Und das bedeutet Arbeitskräfte und ausgebildete Fachleute. Und die bekommt die Wirtschaft aus der Gesellschaft, die von den Dienstleistungen des Staates profitiert. Die Gesellschaft hat eine andere sehr wichtige Funktion, die, wie Sie sehen werden, nicht existiert in afrikanischen Ländern. Und das ist, dass die Gesellschaft seit Hunderten von Jahren in Ländern des globalen Nordens oder in Industrieländern als Absatzmarkt für die eigene Produktion gedient hat. Wenn man sieht, dass die Gesellschaft Arbeitskräfte dahin schickt, die verdienen hier ein Einkommen und sind deshalb Abnehmer für das Produkt, was im Wirtschaftssektor entsteht. Und das war über Jahrhunderte die Maschine, die die Entwicklung der Technologie und der Industrialisierung und so weiter, gut, man fing an mit dem Merkantilismus und dann kam der liberale Kapitalismus mit Öffnung und Liberalisierung des Handels und so weiter. Aber der Grundmechanismus war, es gab geschlossene Produktionszyklen mit dem Binnenmarkt. Die Gesellschaft, die so funktioniert, die spielen, wenn ihre Bedürfnisse gedeckt sind durch soziale Leistungen und durch das Wirtschaftsgeschehen, spielen die eine wesentliche Rolle bei der Kontrolle des politischen Systems. Weil im Laufe der Jahrhunderte haben sich Kräfte gebildet, die Interessen haben und die im Laufe der Jahrhunderte Formen gefunden haben, um ihre Interessen zu verteidigen. Das sind die Interessen von Unternehmern, von der reichen Klasse, aber auch die Interessen von den Arbeitern oder den weniger wohlhabenden Klassen. Ja? Und die haben sich organisiert in einer Weise, die dazu geführt hat, dass nicht nur die obere Klasse einen Kontakt zur politischen Klasse hat im Sinne von Steuerung des Systems, sondern es gab eine Gegenmacht. Und die Gegenmacht hat sich konstituiert in westlichen Industrieländern im 19. Jahrhundert. Sie müssen wissen, wie wichtig das war, dass es im 19. Jahrhundert in Westeuropa, in Nordamerika eine Arbeiterbewegung gegeben hat. Und diese Arbeiterbewegung war handlungsfähig. Die waren vereint, die haben gemeinsame Interessen, haben Gewerkschaftsstrukturen aufgebaut und haben sogar Bewegungen gehabt, wo, wenn sie gemerkt haben, dass die Gewerkschaft gemeinsame Sache macht mit den Unternehmensbesitzern oder so, da gab es spontane Bewegungen wie diese Aktion direkt, diese Arbeiter, die außerhalb der Gewerkschaft sich zusammengetan haben, um ihre Interessen zu verteidigen. Das ist sehr, sehr wesentlich. Und das müssen Sie im Auge behalten, wenn das fehlt, dass Sie so viel reden wollen über Bekämpfung der Korruption und so weiter in afrikanischen Ländern, wie Sie wollen, aber es bringt nichts, wenn die Grundstrukturen nicht da sind. Okay, jetzt kommen wir zu den afrikanischen Ländern. Was passiert in der Wirtschaft hier? In der Wirtschaft gibt es drei Sektoren, die sind nicht integriert im Sinne eines Mechanismus, was homogen funktioniert und diese Mehrwerte produziert, sondern sie haben hier einen staatlichen Sektor. Das wissen wir durch die Kritik der Weltbank und IMF seit den 80er Jahren oder so, dass der staatliche Sektor eigentlich nur ein bürokratischer Sektor ist, der nicht nach den Grundregeln des Wirtschaftens funktioniert, des rationalen Wirtschaftens. Das heißt, keine Rücksicht auf Markt, auf Finanzierung, ob man zu kostspielig produziert oder nicht. Das ist also ein Sektor, wo man festgestellt hat, dass die Entwicklung afrikanischer Länder auf wirtschaftlicher Ebene nicht durch diesen Sektor angestoßen werden kann. Dann haben Sie hier einen kleinen Sektor, das ist das ausländische Kapital und die Großunternehmen dieser Länder. Ja? Die sind im Bündnis miteinander, weil die arbeiten in Sektoren, wo man noch in diesen Ländern Profite realisieren kann, obwohl es keine Infrastruktur gibt und es gibt keine Voraussetzungen für ein Wirtschaftsgeschehen. Ja? Obwohl das nicht der Fall ist, finden diese Unternehmen zum Beispiel im Bergbausektor oder jetzt im Sektor der Telekommunikation oder bei Sektoren, die über die Globalisierung sich in diesen Ländern entwickelt haben. Jedenfalls, die Profite aus diesem Sektor, die werden nicht in einen Mechanismus innerhalb dieser Länder genutzt, sondern die gehen, die Profite, in die Banken und also aufgrund von Kooperationsverträgen und so weiter, fließen sie in den Wirtschaftssektor der Industrieländer. Okay? Sogar wenn es nationale Großunternehmen sind. Es gibt ganz große Firmen, also im Kongo, die nehmen Anteil einfach an dem Geschehen, machen Joint Ventures mit ausländischem Kapital und dann funktioniert das so. Das wird nicht investiert, damit hier ein Wirtschaftskreislauf entsteht, sondern die Ressourcen gehen mit der Zeit weg. Und zwar so, dass was hier an Steueraufkommen entsteht, ganz geringfügig ist. Und wenn überhaupt der Staat Ressourcen entnehmen kann aus dem Wirtschaftssektor, geht ein sehr großer Teil auf den Schuldendienst. Also man muss dann irgendwie Verschuldung abbauen. Und gut, warum ist das Steueraufkommen so geringfügig? Weil hier die Staatsunternehmen, die bezahlen so gut wie nichts. Hier gibt es Korruption und aufgrund von Verträgen evakuiert man Mehrwert oder Ressourcen aus dem Land. Und die große Mehrheit der Bevölkerung lebt im Durchschnitt auch in Ländern mit Erdölproduktion wie Nigeria oder Diamanten und Koltan wie Kongo oder überall in Afrika, ist die Mehrheit der Bevölkerung, und davon spricht McKinsey Global Institute leider nicht, also das muss man dann selber erforschen, die leben im sogenannten informellen Sektor. Informeller Sektor ist urban und ist ländlich. Das heißt, die Bevölkerung muss von der Hand in den Mund leben, also Subsistenzwirtschaft in der Landwirtschaft und Kleingewerbe und Kleinhandel und so weiter im urbanen Teil der Gesellschaft, aber natürlich mit horrenden Zahlen von Arbeitslosigkeit und halt sich verschlimmernde Armut. Dadurch, dass kein Steueraufkommen hier ist, um die Staatsfunktionen zu erfüllen, gibt es so gut wie keine Unterstützung des Wirtschaftssektors. Also ein Land wie Kongo, da haben sie 182.000 Straßenkilometer. Die sind alle kaputt. Sie können in den letzten 40 oder 50 Jahren beobachten, wie das System der Straßen, was die Belgier da aufgebaut haben, zerbröckelt ist. Urwald hat alles wieder aufgenommen, Brücken sind zusammengebrochen. Ich meine, Kongo ist ein Land so groß wie ganz Europa. Und 182.000. Der Staat tut überhaupt nichts, um das Straßensystem wieder benutzbar zu machen. Und wie Sie wissen, Straßen und Transport, das ist wie die Venen und Arterien in einem Körper. Ja? Wenn die unterbrochen sind, dann funktioniert nichts mehr. Er hat kein Geld, und wenn er Geld hätte oder wenn er Geld bekommt, das erkläre ich gleich anhand der Entwicklungshilfe jetzt, wird das verausgabt für ganz andere Dinge. Deshalb seit der Mobutu-Zeit in den 70er Jahren und bis heute verausgabt der Staat, egal wie viel Geld er hat oder nicht hat, nichts, null für die Wartung des Infrastruktursystems. Und deshalb, also jetzt in den letzten 10 Jahren oder so, wo Kabila gesagt hat, also ja, ich bin Diktator und so, aber ich werde jetzt Weltbankkredite aufnehmen und werde, das ist eine Baustelle, die wichtigste im Kongo und so weiter, und hat Kredite in hunderte Millionen Höhe aufgenommen bei der Weltbank, die natürlich das System jetzt zurückzahlen muss mit Zinsen. Und raten Sie, in den 15 Jahren, wie viel Kilometer von den 182.000? Also von den 182.000 muss ich sagen, gibt es an die 80.000 Kilometer, die sind Erdstraßen. Das heißt, die verbinden Dörfer und Gebiete, wo Agrarprodukt dann entsteht und praktisch zu den Märkten gebracht werden muss. Ja? Und die 42.000 anderen Kilometer sind mit Asphalt, also die sind richtige Straßen für schwere LKWs und so weiter. So, für mehrere hunderte Millionen Dollar wurden Kredite aufgenommen, um das Straßensystem wieder auf Vordermann zu bringen. Heute, raten Sie, wie viel Kilometer Kongo es geschafft hat zu reparieren? Okay, um die 6.000. Um die 6.000. Und das ist nur diese von den 42.000, die asphaltiert sind. Ja? Also der Staat kann nichts tun als Rahmenbedingung, damit Investoren sich für das Land investieren. Keine Infrastruktur und keine stabile rechtliche oder politische Ordnung. Und das führt dazu, dass wenn Investitionen kommen, dann ist es nur in diesem Bergbausektor, wo man einfach reinhaut, schnell Profite realisiert und wieder weg ist. So, ditto für natürlich und sehr viel mehr, was die sozialen Dienstleistungen angeht. Ja, der Staat hat, glaube ich, ein Verteidigungsbudget, was irgendwie 25 Mal größer ist als das Budget für Bildung oder für Gesundheit, gibt es so gut wie nichts. Man überlässt das dem Privaten oder so. Ja? Das heißt, die Gesellschaft bekommt nicht diese Elemente von Gesundheit und Ausbildung. Hier, der Wirtschaftssektor nimmt sehr wenige auf. Dadurch ist die Arbeitskraft, die liegt brach. Also es gibt sehr viel Arbeitswillige und Arbeitsfähige, die aber keinen Job finden. Und wenn Sie die Statistiken sehen, auch von dem McKinsey Global Institute, er sagt, das ist eine Zeitbombe. Die Bevölkerung Afrikas verjüngt sich mit der Zeit und das sind jetzt 70 oder 80% der Menschen, ich sage Durchschnittswerte für diese Länder, die haben keinen Job und perspektivisch ist, es wird immer schlimmer. Und die gehen alle in diesen informellen Sektor, um einfach zu überleben. In diesem Sektor können aber keine Mehrwerte entstehen, weil das ist Hand in den Mund. Ebenso kann dieser Sektor keine Rolle spielen als Absatzmarkt, weil wer kein Einkommen hat, kann auch nichts kaufen. Und deshalb gibt es keine Binnenmärkte. Oder wenn es Binnenmärkte gibt, dann sind sie jetzt in den letzten 20 Jahren oder so durch die Globalisierungsprozesse total zerstört worden. Ich gebe nur ein Beispiel, aber das ist Indikator für vieles andere. In Afrika werden ja viel Ziegen und Schafe gegessen. Und dann gibt es einfach Leder, ja, von diesen Tieren. Und deshalb gab es immer Schuhwerk, was ein Grundhandwerk war in vielen afrikanischen Ländern. Jetzt gibt es dieses Handwerk nicht mehr in den meisten afrikanischen Ländern. Und warum? Weil die Herstellung einer Sandale aus diesem Leder 10-mal so viel kostet wie eine Plastiksandale aus China. Und dann gibt es einfach keine Möglichkeit, dass man hier irgendwas weiterentwickelt. Ja? Das heißt, es gibt hier wirklich einen winzigen Sektor von kleinen und Mittelunternehmen. Und die sind eigentlich der Motor eines Wirtschaftssystems und die werden zermalmt, also durch fehlende Rahmenbedingungen, durch fehlende Anreize, durch fehlende Infrastruktur, durch fehlende Finanzierungsmöglichkeiten. Sie werden viele Stimmen in Deutschland hören, die sagen, ja, weil die Entwicklungshilfe bis jetzt nichts gebracht hat, sollte die Entwicklungshilfe eingestellt werden. Ja, das ist diese Bonner Aufruf oder es sind auch afrikanische Wissenschaftler, die sagen, den afrikanischen Ländern würde es sehr viel besser gehen ohne Entwicklungshilfe. Okay? Das ist wieder eine abwegige Formulierung, die ist diktiert durch die neoliberale Ideologie, die besagt, der Markt löst alle Probleme. Aber im Fall solcher marginalisierter Systeme und ausgelaugter Systeme wie in Subsahara-Afrika macht das keinen Sinn. Wenn etwas nicht funktioniert, wie ein System der Entwicklungshilfe, dann ist die Lösung nicht, dass man das ganze System abschafft, sondern dass man es reformiert oder rehabilitiert oder anpasst an die Bedürfnisse der Empfänger. Deshalb, wenn wir jetzt die Situation der Gesellschaft sehen, es fehlt ihnen an den minimalen Überlebensbedingungen wie sauberes Wasser, Bildung und Gesundheit, ist der Einfluss, weil die einfach mit Überlebensproblemen kämpfen müssen, ist der Einfluss auf das politische System gleich null. Sie können nur Einfluss ausüben, wenn sie sich konstituiert haben zu einer Kraft oder zu einem Akteur, der politischen Klasse hier Ja oder Nein sagen kann. Aber hier ist eine total fragmentierte Gesellschaft. Also die Strukturelemente einer Gegenmacht, wie man sie in westlichen Demokratien sieht, das ist Interessengruppen mit Gewicht gibt, die einfach miteinander konkurrieren oder unterschiedliche Parteiprogramme verteidigen oder öffentliche Debatten. Das fehlt total. Und das besagt, wenn jetzt Entwicklungshilfe kommt und man will irgendwie helfen, Afrika aus dem Schlamassel rauszuholen, dann findet Entwicklungshilfe statt nur in zwei Formen. Eine Form ist, dass man bilateral Verträge abschließt mit einem System und Gelder einspeist in die bilaterale Beziehung. Ja, das heißt Deutschland und Ghana, Deutschland und Nigeria, Deutschland und die AU. So, dann hat man Verträge, wo aufgrund eines Konzepts, das neue Afrika-Konzept zum Beispiel seit 2012, Ressourcen vergibt an afrikanische Systeme. Ebenso werden OECD-Länder aufgerufen, dass sie 0,7% ihres Inlandsprodukts verausgaben für Entwicklungshilfe und davon ein Teil zur Finanzierung von Multilateralen, das heißt UNO und Institutionen, die in der Entwicklungshilfe tätig sind. Diese Gelder, also von den Bilateralen, geht ein kleiner Strom in Richtung zivile Gesellschaft und Direkthilfe an Nichtregierungsorganisationen und verarmte Bevölkerung. Das sind die Nichtregierungsorganisationen aus dem globalen Norden. Die bekommen etwas von diesen Ressourcen und können hier hingehen und können ein paar Projekte machen für Bildung und Gesundheit und machen ein paar Brunnen fertig oder machen Umwelt irgendwie. So, dann kommt aus der zivilen Gesellschaft oder der Gesellschaft aus den Industrieländern auch Formen von Hilfe, weil das, was die Nichtregierungsorganisationen aus den öffentlichen Mitteln nehmen, ist in der Regel 70 oder 80% einer Menge und die Nichtregierungsorganisationen müssen eigene Mittel in Höhe von 20 oder 30% hinzufügen, um ein Projekt für die Bevölkerung zu realisieren. Aber natürlich sind die Projekte alle mit Genehmigung der politischen Klasse. Also das ist alles irgendwie festgelegt auf bestimmten Schienen. So, jetzt werden Sie sagen, na gut, es gibt kein Steueraufkommen, was dem System erlaubt zu funktionieren, aber es gibt doch die Entwicklungshilfe. Und warum kann man nicht das, was an Defizit hier entsteht, kompensieren durch die Ressourcen, die hier reingehen? Und darauf gibt es zwei Antworten. Ja? Die erste Antwort, wenn Partner da sind, also auf der einen Seite ein Land wie Deutschland und auf der anderen Seite ein Land wie Afrika, dann gibt es natürlich auch vom Konzept her oder von der Strategie her, beide müssen was davon haben. Selbst wenn es Geschenke sind, ist das so minimal. Wissen Sie, dass Kongo, ja, die kongolesische Diaspora, schickt nach Hause jedes Jahr über 3 Milliarden Dollar. Das ist ungefähr 4-mal so viel, was man in Kongo als Gesamtentwicklungshilfe von allen OECD-Ländern bekommt. Also ich will nur sagen, das sind minimale Zahlen und wenn Sie immer dargestellt bekommen, oh, wir haben Milliarden seit den 60er Jahren oder so, muss das heruntergebrochen werden auf Jahre, auf Sektoren, auf was man mit diesem Geld getan hat. Das ist jetzt bezüglich die Masse der Entwicklungshilfe. Jetzt kommen wir zu dieser Arbeit der Nichtregierungsorganisationen, die von öffentlichen Mitteln und von der Gesellschaft unterstützt werden. Und da will ich überhaupt nichts Kritisches sagen oder so, weil viele Nichtregierungsorganisationen viele gute Arbeit geleistet haben in diesen Ländern. Man kann ja nicht verneinen, wenn irgendwie eine Hungersnot da ist oder die Ernte vernichtet ist durch Krankheiten der Pflanzen oder und da kommen Nichtregierungsorganisationen und bringen das Nötige mit, um die Produktion wieder anzuwerfen oder vor allem im Gesundheits- und Ausbildungssektor. Aber meine Aufforderung ist, dass man immer die Verhältnisse sieht von Bedarf und was möglich ist anhand dieser Mechanismen. Diese Mechanismen hier können die Entwicklungsprobleme Afrikas nicht lösen, weil die Entwicklungsprobleme Afrikas liegen an zwei Dingen. Die Produktionskraft der Wirtschaft reicht nicht aus, um den steigenden Konsumbedarf durch das Wachstum der Bevölkerung zu decken. Und das andere ist, die Gesellschaft ist nicht so organisiert, dass sie die eigenen Interessen gegenüber der politischen Macht oder der politischen Herrschaft zu artikulieren und zu verteidigen. Das sind die zwei großen Probleme. Wenn Sie jetzt dagegen stellen, dass man Entwicklungshilfe in minimalen Mengen vergibt und dann fragen, was wird mit der Entwicklungshilfe in diesem politischen System getan, dann werden Sie sehen, im zunehmenden Maß, dass die größte Funktion, die die Entwicklungshilfe erfüllt, das ist die Stabilisierung des Status quo und der bestehenden Verhältnisse. Weil man arbeitet nur mit der Regierung, man hat nur Verträge mit der Regierung, nur die Regierung verpflichtet sich, wenn es nicht Subventionen sind, sondern Kredite, auch zurückzuzahlen und der Verschuldungsmechanismus wird von der Regierung bedient und nicht von der Bevölkerung oder so. Ja? Deshalb diese Aussage, dass man sehr aufpassen muss, wenn es heißt, die Milliarden, die nach Afrika fließen, dass man immer fragt, wie viel und wozu. Ich habe im Zusammenhang mit diesem Mechanismus noch einen Kreis, den man sich vergegenwärtigen muss, weil das ziemlich wichtig ist beim neuen Afrika-Konzept, was wir haben seit 2012. Im Übrigen, auch wenn nachher andere Minister und der jetzige Minister und so, jeder sagt, oh, er hat eine neue Strategie entwickelt für Afrika oder so, wir werden gleich sehen, dass die Prinzipien immer die gleichen sind. Sie haben hier eine Art Teufelskreis, was damit anfängt, dass die politische Klasse in diesen Ländern den Zugriff auf die nationalen Ressourcen hat. Wenn Sie die Parlamente nehmen, oder ja, da gibt es einfach eine Konfusion und ein Durcheinander. Man muss nur festhalten, eine Verfassung oder Gesetze, die haben nur dann Gültigkeit, wenn in einem System gesellschaftliche Mechanismen da sind, um die einzufordern. Das heißt, wenn diese Kräfte fehlen oder nicht genug organisiert oder aktionsfähig sind, dann können Sie so viele Verfassungen produzieren, wie Sie wollen. Das bleibt auf der Diskursebene und Gesetze sowieso. Da hält sich keiner dran. Also Zugriff auf die nationalen Ressourcen und damit haben die das Sagen im System. Das führt dazu, dass die Bevölkerung im zunehmenden Maß der Marginalisierung erliegt. Sie haben keinen Zugang zu ihren eigenen nationalen Ressourcen. Es ist niemand da, der sie wirklich vertritt. Und man beschäftigt die Bevölkerung damit, dass man sagt, wir wollen jetzt Demokratie haben und wir wollen Wahlen und so weiter. Ja? Ich habe nichts gegen Wahlen, aber Wahlen müssen stattfinden, wenn die Voraussetzungen dafür gegeben sind. Anderenfalls muss man sich andere Systeme oder Mechanismen für Repräsentation oder für Interessenvertretung vorstellen. Durch die Wahlen wird einfach der Status quo konsolidiert. Das heißt, weil wen kann man wählen? Aber wenn Sie sich die Liste der Kandidaten anschauen, ja, das ist ein sehr großer Verbrecher wie der andere. Ja, also einer heißt Katumbi, das ist ein Multimilliardär, der auch ein Ausländer ist. Bemba, das war jemand, der im internationalen Gericht, kriminellen Gerichtshof gestanden hat und man weiß, er kommt aus einer sehr großen Familie. Es sind alles 3 oder 4 Milliardäre, die sehr starke Verbindungen haben zu multinationalen Konzernen oder so. Und offiziell, das können Sie im Internet sehen, heißt es, die Wahlen, das ist zwischen dem und dem und dem. Also das wird überhaupt keine Veränderung bringen, auch nicht auf der Diskursebene. Und das führt dazu zu mehr Verarmung und weniger Kontrolle auf die Nationalressourcen. Das ist der Kreislauf, den man nur unterbrechen kann, wenn man begriffen hat, dass die Bevölkerung ein sehr großes Organisationsdefizit hat. Und wenn man aufruft und sagt, wer Afrika helfen will, der muss zuerst da ansetzen, wo man Organisationskapazität, Organisationsfähigkeit, Fähigkeit zur Verteidigung von Interessen vermittelt und fördert. Wer das nicht sieht, der kann weitermachen, so wie er will, noch die nächsten 100 Jahre oder so. Es wird überhaupt nichts bringen. Das neue Afrika-Konzept und die Konzepte, die danach gekommen sind, bis heute, man nennt es ja keine Entwicklungszusammenarbeit mehr seit dem Jahr 2012, sondern man nennt es Entwicklungspartnerschaft. Ja? Und Partnerschaft bedeutet, man will das System oder die Strategie von früher, wo es einfach einen Geber gibt, Deutschland mit viel Geld und Afrika als Empfänger von irgendwie Nothilfe oder so, das wollte der Minister Niebel nun ändern und hat gesagt, ab jetzt gibt es Partnerschaft und das bedeutet, es muss eine Win-Win-Situation entstehen. Und vorher war es eine Lose-Lose-Situation gewesen, weil es war kostspielig für Deutschland, Entwicklungshilfe zu vergeben. Wenn man vergleicht mit den Ergebnissen, die man damit erzielt hat. Und jetzt mit dem neuen Afrika-Konzept wollte man das hochhieven auf eine Ebene, wo es Beziehungen gibt, die Win-Win. Das heißt, Deutschland soll was gewinnen und auch der afrikanische Partner soll was gewinnen. Die Prinzipien der Vergabe von Entwicklungshilfe wurden entsprechend angepasst. Als zentrales Anliegen wurde die Frage der Governance bezeichnet. Ja? Governance, Sie sagen, das ganze Elend basiert darauf, dass hier eine korrupte Klasse ist und die verschwenden die nationalen Ressourcen oder rauben die oder evakuieren die zu europäischen Banken. Und hier muss was geschehen, damit die Ressourcen rational und zugunsten der Bevölkerung genutzt werden. Governance war die erste große Wende in der Entwicklungspolitik, dass man nicht mehr nur Entwicklungshilfe verteilt in Funktion zur Situation der Länder auf dem Entwicklungsindex des UNDP, sondern entsprechend der Bereitschaft dieser Länder auch Governance-Programme durchzuführen. Und das andere, das ist jetzt, dass seit Beginn des 21. Jahrhunderts die Sicherheitsfrage auf internationaler Ebene eine zentrale Frage geworden ist. Und deshalb wurden die Konzepte und Strategien der Entwicklungshilfe ein bisschen ausgerichtet auf das Interesse der Industrieländer für Terrorbekämpfung. Das Anliegen war Stabilisierung der Regierungen und der politischen Systeme in Subsahara-Afrika mit Blick natürlich auf den Vorteil, dass man die Versorgung mit Rohstoffen aus dieser Region sicherstellt. So, jetzt analysieren wir ein bisschen die Sache mit der Governance. Was wird damit gemeint und kann man, indem man Programme für Governance, Good Governance macht, solche Probleme wie Armut, Abwesenheit von Wachstum und auch die Frage jetzt seit 20 Jahren oder so der zunehmenden Gewalt. Worin bestehen diese Governance-Ansprüche? Das ist vor allem auf der Diskursebene. Ja? Das heißt, es werden Programme lanciert, die auch gebührenpflichtig sind und sehr viel kosten. Die gehen in die Richtung von, man verhandelt mit den Regierungen über die Verbesserung politischer und Menschenrechtsbedingungen in diesen Ländern. Und dann werden Verträge abgeschlossen, genauso wie früher, wie man die Entwicklungsgelder an die Regierungen gegeben hat, sind Regierungen verantwortlich gemacht worden für die Veränderung der Governance-Verhältnisse in diesen Systemen. Aber jeder Mensch mit gesundem Menschenverstand, wie können Regierungen, die in den letzten 60 Jahren sich so verhalten haben, dass es Bad Governance gab, zu den Verantwortlichen gemacht werden für Good Governance? Ich meine, das ist widersinnig. Ja? Dieses Konzept von, wir werden Governance durch quasi guten Willen und Zureden und so erreichen. Dieses Konzept oder diese Strategie entsteht aufgrund der Unkenntnis der Ursachen von Korruption. Korruption ist nicht eine Willenssache, sondern Korruption ist eine strukturell bedingte Entwicklung, wo, wenn Sie keine Kontrollmechanismen haben, und zwar mit der Macht, durch eine Gegenmacht, die organisiert ist in handlungsfähiger Form, wenn Sie das nicht haben, dann geht Korruption endlos weiter. Ich meine, Korruption gibt es auch überall auf der Welt. Korruption gibt es auch in China. Aber China hat sich trotz Korruption entwickelt, weil es ganz andere Mechanismen gibt, die beim Schutz vom wirtschaftlichen Geschehen wirken. Während in Afrika, wenn die Bevölkerung oder die Gesellschaft oder die Wähler nicht organisiert sind in Form einer Gegenmacht, die die politische Klasse kontrolliert oder kritisiert, und zwar wirksam kritisiert, gibt es keine Lösung für das Problem der Korruption. Aber man versteht unter Governance, dass Regierungen sich verpflichten auf Papier und sonst wie, ja, wir machen jetzt Kampf gegen Korruption, aber das Kernanliegen bei der Governance-Strategie ist, dass die Regierungen sich fügig zeigen, was die Ansprüche der Globalisierung und der Öffnung dieser Systeme angeht. Also mit Entstaatlichung, Privatisierung, freier Handel, freie Investitionen. Das ist das zentrale Anliegen bei der Governance. Plus, dass die Regierungen diese Dokumente unterschreiben. Ja, ja, sie werden die Korruption bekämpfen, aber sichtbar geht das nicht, wenn es nicht die Voraussetzungen in den Kräfteverhältnissen gibt. So, das andere ist jetzt die Stabilität der Regierungen und des Status quo. Die Stabilität und die Frage der Sicherheit und der Bekämpfung des Terrorismus. Terrorismus wird in Afrika, seitdem es War on Terror gibt, also wir haben jetzt gute 17 Jahre, wo das Geschehen sich entwickelt. Wir haben seit 2007 eine Institution, die USA geschaffen hat, um eine Handhabe gegen den Terror in Afrika zu haben, mit amerikanischer militärischer Präsenz, das ist AFRICOM. So, Sie haben AFRICOM, Sie haben die Verteidigungs- und Sicherheitspolitik-Konzepte der EU, Sie haben die bilateralen Verhandlungen mit afrikanischen Regierungen über, was kann man zusammen machen, um Terror zu bekämpfen. Und es geht darum, dass man Regierungen, den Staat in diesen Ländern mit Kapazitäten versieht, eine entwickelte Polizei zu haben und eine Armee, die funktioniert und genug Infrastruktur für militärische Einsätze. Und das ist jetzt ein Phänomen, was man mit der Versicherheitlichung der Entwicklungszusammenarbeit bezeichnet. Ja? Dass immer mehr Ressourcen, die verfügbar sind, für diese Zwecke verausgabt werden. Also Rüstungsgüterimporte, Armee entwickelt, Geheimdienste entwickelt, Polizeiapparat entwickelt. Und schließlich sieht man an den Statistiken, dass all diese Ausgaben, das geht auch in die Milliarden, das geht hoch und damit einhergehend geht auch das Gewaltgeschehen hoch. Das heißt, man kann nicht sagen, dass in den letzten 15 Jahren man dem Terror Herr geworden ist oder dass man das eingeschränkt hat. Und das sieht man an den Berichten über die Gewaltopfer afrikaweit, aber vor allem in dem Gürtel, was von Somalia bis nach Mauretanien geht. Wenn Sie die geografischen Karten übereinander legen, werden Sie sehen, das ist ein Gürtel, wo die wichtigsten Rohstoffe vorkommen. Und das ist auch ein Gürtel, wo die meisten Ausgaben für Militarisierung und Unterdrückungsapparate. Und leider hat diese Politik dazu geführt, dass der Staat mit seinen Dysfunktionen in den letzten Jahren zunehmend stabilisiert wurde. Ja? Und jetzt kommt's, es gibt Nichtregierungsorganisationen in den Industrieländern und es gibt welche hier. Und die herrschende Ideologie besagt, oh, mit den zivilgesellschaftlichen Strukturen kann man praktisch diese Probleme von Machtungleichgewicht und Verhältnis Staat, Bevölkerung und so weiter, diese Probleme alle lösen. Und das stimmt nicht, weil es sowohl bei den Nichtregierungsorganisationen in Industrieländern als auch in Afrika Kategorien von Nichtregierungsorganisationen gibt, die total abhängig sind von ausländischer Finanzierung und die sind Status quo erhaltend. Die tun Dinge, also auch wenn man ein bisschen Bildung macht oder ein paar Brunnen gräbt, oder sind das Beiträge zwar zur Lösung der Probleme einiger Dorfbewohner irgendwo in der Landschaft, aber das ist ein Beitrag zur Stabilisierung, weil das ersetzt die Leistungen, die der Staat eigentlich bringen sollte. Das stabilisiert. Also es gibt diese Pro-Status quo, und leider sind von den Nichtregierungsorganisationen aus dem globalen Norden irrsinnig viele, die jetzt im System von George Soros eingebunden sind. Das ist ein System, wo der amerikanische Milliardär George Soros etabliert hat, wo weltweit von Finanzierungen, die von ihm kommen, über 30.000 NGOs in Asien, Afrika und Lateinamerika und Osteuropa finanziert werden. Die erfüllen eine total politische Stabilisierungsaufgabe und im Sinne von Realisierung von neoliberalen Anliegen. Es gibt dann humanitäre und sozial orientierte NGOs, die sind also schon gegen den Status quo oder wollen den Status quo überwinden, aber haben das Problem, das zentrale Problem des Status quo nicht geknackt. Und das ist, sie können keine politische Gegenmacht in einer Bevölkerung aufbauen, wenn sie nicht ihre wirtschaftliche Überlebensfähigkeit zuerst aufgebaut haben, durch wirtschaftlich rentable Aktivitäten und durch Organisationen in Netzwerken, die ihre Interessen verteidigen können. Ditto bei den Nichtregierungsorganisationen in afrikanischen Ländern, da ist die Situation verheerend, weil da gibt es so gut wie keine zivile Gesellschaft, die unabhängig ist und die die Interessen der Bevölkerung vertritt. Das sind alles Nichtregierungsorganisationen, die wirklich am Tropf hängen. Ja? Was können Sie tun? Als Bürger dieses Landes haben Sie Wirkungsmöglichkeiten über zwei Wege. Ein Weg ist über die Parteiapparate, zu denen Sie gehören. Wenn Sie diese Erkenntnisse gewonnen haben, haben Sie eine Aufgabe, diese Erkenntnisse auf politischer Ebene in einem Land wie Deutschland über die Parteiapparate an eine Öffentlichkeit heranzubringen, um möglicherweise eine Hebelwirkung zu erzeugen, damit sich das ändert. Und mit Blick auf die Stärkung der Organisationsfähigkeit der Bevölkerung von afrikanischen Ländern und des Aufbaus ihrer Kapazität zur Erwirtschaftung auf nachhaltige Art und Weise von Einkommen, von Überlebensmöglichkeiten, mit Blick natürlich auf Wachstum. Das Zweite, das ist wirklich eine Aufforderung an alle, mitzuwirken, wenn Sie eine besondere Verbindung zu einem afrikanischen Land haben, dass Sie sich beteiligen an diesem jetzt geplanten Clearinghouse-System. Clearinghouse, das ist eine Stelle, die befindet sich jetzt im Aufbau in Deutschland, wo Projektideen für rentable wirtschaftliche Aktivitäten in afrikanischen Ländern, sogar unter Krisenbedingungen, aber nachweislich Projekte, wo man Profite erwirtschaften kann. Diese Stelle sammelt das in einer Datei und auf der anderen Seite werden Investoren gesucht, kleine und große und Joint Ventures, und die gibt es in großer Zahl. Aber was fehlt, damit diese Ressourcen, dieses Kapital, auch Kapital, was in der afrikanischen Diaspora zirkuliert, ja, das ist sehr viel Geld, was immer nach Afrika geht, aber nur für Konsumzwecke. Diese Stelle, diese Clearingstelle dient der Zusammenführung von rentablen Projektideen und verfügbare Kapitalressourcen, um wirtschaftliche Projekte in diesen Ländern sogar unter Krisenbedingungen zu realisieren. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Bringen wir es zum Schluss noch einmal auf den Punkt. So wie bisher sollte es nicht weitergehen mit der Entwicklungszusammenarbeit, fordert die Politikwissenschaftlerin Salua Nur. Das System jetzt sei ein Fass ohne Boden, das nur wenigen helfe. Vielmehr müssten völlig neue Ideen geboren werden, die auf die wahren Ursachen abgestimmt seien, die Afrikas Entwicklung blockieren. Na, wir wissen, Afrika ist nicht gleich Afrika. Man sollte auch differenzieren. Das machen wir morgen im Hörsaal und schauen auf nur ein einziges Land, auf Ägypten. 2011 mit so viel Hoffnung in die Freiheit gestartet. Und heute? Mehr dazu 23 Stunden später an gleicher Stelle. Ihr wisst schon.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.